Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2243. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und was kann man mit Freunden abends alles machen, wenn man sich im Freundeskreis trifft? Natürlich kann man ins Restaurant und essen gehen. Man kann in eine tolle Bar gehen oder auch in mehrere hintereinander. Man kann sich zu Hause treffen, gemeinsam kochen. Man kann sich zu Hause treffen und gemeinsam trinken. Man kann sich privat, also zu Hause treffen und Spiele spielen. All das mache ich regelmäßig. Aber was neu war, ein Kinoabend mit einem Beamer und richtigem Popcorn. Das allerdings bringt gleich mehrere Probleme mit sich. Zum einen, es isst man vorher oder hat jeder schon gegessen, wenn er kommt. Wir haben uns für die erstere Variante entschieden. Eine Freundin hat geniale Pizzen zubereitet und hat sie praktisch roh mitgebracht in Pizzaformen. Und die durften dann einmal durch meinen Backofen rutschen. Das Kinoerlebnis konnte dann mit einer leicht getrübten Laune bei mir starten, denn beim Herausnehmen der Pizzen, ich weiß nicht, ob ihr diese Pizza-Backbleche kennt, die sind rund und haben zum Teil Löcher unten drin. Und beim Herausnehmen tropfte etwas von der Tomatensauce oder von der Flüssigkeit, die ausgetreten ist, nicht nur auf die Innenseite der Backofentür, sondern auch in die Lüftungsschlitze, in die inneren Lüftungsschlitze der Backofentür hinein und lief damit in den Raum zwischen den Scheiben. Denn so eine Backofentür hat ja eine Innen- und eine Außenscheibe, dachte ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt noch. Und es ist in diesen Zwischenraum gelaufen. Und der Herd ist ja nagelneu. Die Küche ist erst vor 6 Wochen ungefähr geliefert worden. Ich war also pissed, wie man so schön sagt. Konnte es aber für den Moment nicht ändern. Denn nach dem Essen und dem Anschließen des Beamers und der Kopplung, ja, mit der Stereoanlage stellten sich neue Probleme heraus. Ein Problem vorab war übrigens auch noch, dass der Film, den wir schauen wollten, nur auf DVD verfügbar ist. Ich musste den also online einkaufen, musste mir die DVD nach Hause liefern lassen und habe dann diese DVD abspielen wollen. Dafür gibt es auf dem Mac ein eigenes Programm, was den Player macht. Allerdings hat das den blöden Nachteil, dass man Bild und Ton nur auf dem MacBook synchronisiert bekommt. Wenn man aber Bluetooth-Lautsprecher anschließt und einen Beamer, dann sind Bild und Ton nicht mehr synchron. Und dafür braucht man dann den VLC-Player, der macht das aber nur, der spielt nur Dateien ab, die man schon auf der Festplatte hat. Kurz, ich musste die DVD digitalisieren, habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Und so eine DVD möchte das ja gar nicht digitalisiert werden, weil sie einen Kopierschutz hat. Kurz und gut, nach einer gewissen Weile hatte ich es dann raus, wie man es machen muss. Und ich habe ja die Kopie auch nur praktisch als Sicherheitskopie angefertigt für mich, um nicht um den Film jetzt weiter zu verteilen. Für Interessenten, es ist der Film Die Invasion der Barbaren. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Es geht um einen unheilbar erkrankten Vater, der sich seit Jahren mit seinem Sohn verstritten hat. Und der Vater ist ein alter Kommunist und der Sohn ist ein junger Kapitalist und da prallen Welten aufeinander. Aber dieser Film, der zeigt so viel mehr über Zwischenmenschlichkeit, weil da sehr viele Personen mitspielen, es gibt viele Rollen und jede ist ein bisschen unerwartet, aber echt genial gemacht. Diesen tollen Film wollte ich also meinen Freunden zeigen. Wir haben dann also gegessen, ich hatte das File auf die Festplatte kopiert und dann mit dem Tool VLC Player abgespielt. Da kann man nämlich Ton und Bild zeitlich gegeneinander verschieben und zwar in beide Richtungen. Man kann also das Bild vorauseilen lassen oder man kann den Ton vorauseilen lassen. Es waren bei mir fast 2 Sekunden, die da ausgeglichen werden mussten. Also falls ihr das gleiche Problem mal habt mit dem VLC-Player, kann man da eingreifen und kriegt es perfekt synchron hin. Dann lief der Kinoabend und in der Mitte des Films haben wir eine kleine Unterbrechung eingebaut, weil dann haben wir Popcorn gemacht in der Küche. Es roch also dann auch noch nach Kino und es ist wahnsinnig schwierig. Simi hatte ein Teil dabei, das spannt man anstelle des Topfdeckels über den Kochtopf und da ist ein Rührer integriert und dann erhitzt man das Öl, den Zucker und das Popcorn und bei uns sind aber, ich sag mal, nur 30% der Popkörner gepoppt. Vielleicht habt ihr einen Hinweis, wie man perfektes Popcorn hinbekommt zu Hause. Ich habe es nämlich am nächsten Morgen nochmal probiert, dann mit einer leicht geänderten Konfiguration, aber das Ergebnis war leider genau das gleiche. Also wie kriegt man perfektes Popcorn zu Hause hin, wenn man einen Induktionsherd hat, keinen Popcornherd? Wenn man einen Induktionsherd hat, wie stellt man das alles ein, damit man eben das Popcorn hinkriegt und alle oder fast alle Körner aufplatzen? Da bin ich wirklich sehr dankbar über Hinweise, die ihr mir geben könnt. Mikrowellenpopcorn wäre übrigens keine Alternative, ich besitze nämlich gar keine. Jedenfalls am nächsten Morgen, also der Abend war herrlich, sehr unterhaltsam und der Film ist genial, der hat halt Tiefgang und trotzdem Humor. Am nächsten Morgen dachte ich dann, kümmerst dich mal um deine Backofentür. Da war ja die Tomatensauce dazwischen gelaufen. Und Leute, das war eine Herausforderung, denn man muss die Backofentür zunächst aus dem Backofen ausbauen. Die hat aber eine Feder, damit man die eben leicht auf und zu kriegt. Und bei unserem Herd ist es auch noch so, wenn man die Backofentür öffnet, dann verschwindet sie unter dem Herd. Die gleitet also unter den Backraum. Und da musste ich jetzt ein Anleitungsvideo im Internet anschauen. Und der Hersteller, in unserem Fall ist das Neff, weil die den Testsieger der Stiftung Warentest produzieren, also den besten Backofen, den man kaufen kann. Die haben ein tolles Anleitungsvideo, das besteht aus enorm vielen Schritten. Und dann ist man ja auch immer so ein bisschen, scheiße, kriege ich das hin? Und hier, der Herd ist nagelneu. Wenn jetzt was schief geht, dann wird es ein teurer Reparaturfall. Da ist man ja so ein bisschen vorsichtig. Ich habe auch lange gebraucht, weil ich das sehr bedächtig gemacht habe. Aber um eine lange Story kurz zu machen, eine Backofentür im 21. Jahrhundert besteht nicht aus 2 Glasscheiben, sondern aus 4. Und ich musste alle 3 inneren Scheiben entfernen, um an die Scheibe ranzukommen, die verkleckert war, die äußere also. Auch dann ist es noch schwierig, weil man kann die Scheibe nicht flächig reinigen. Ich wollte nicht den ganzen Mechanismus auch noch ausbauen. Ich musste also dann mit einem Ohrtupfer noch unter die Bereiche putzen, die praktisch von der Mechanik verborgen waren, am oberen und am unteren Ende der Backofentür. Es war also eine kleine Herausforderung, aber am Ende des Tages machbar. Da muss man ja die ganzen Scheiben fusselfrei polieren, damit man nicht bei eingeschaltetem Backofenlicht dann irgendwelche Fussel auf einer der inneren Scheiben sieht, wo man wieder nicht mehr rankommt. Also es war aufwendig. Fassen wir es zusammen. Aber machbar, auch für jemand, der noch nie eine Backofentür zerlegt hat. Und ich denke, ich habe es auch richtig gemacht. Der Backofen funktioniert, er ist streifen- und fusselfrei. Aber wenn ihr euch mal einen Backofen kauft, nein, jetzt wollte ich gerade sagen, kauft euch einen, wo die Tür zerlegbar ist oder sehr leicht reinigbar ist. Aber nein, die Antwort lautet natürlich, kauft euch einen Backofen, der bei Stiftung Warentest entweder Testsieger oder auf einem der 3 ersten Plätze gelandet ist. Verlasst euch nicht auf Bewertungen auf Online-Portalen, weil da bewerten es Benutzer. Und Benutzer haben kein technisches Verständnis und Benutzer bewerten Sachen kurz nach dem Kauf und nicht nach längerer Laufzeit. Und sie sind vor allem nicht objektiv, weil einige Benutzer auch für die Bewertung Geld bekommen. Es gibt genügend Beispiele, wo gut auf Amazon bewertete Geräte bei Stiftung Warentest durchgefallen sind. Deswegen, Stiftung Warentest ist für mich die Anlaufstelle im Internet. Ich habe auch ein Abo von der Zeitung, aber es gibt auch ein Online-Abo, wo man dann einfach sich die Vergleiche, wenn man irgendeine Anschaffung plant, im Internet aufrufen kann. Und benutzt Wirecutter, die Vergleichsseite der New York Times, die auch objektiv testet. Dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Kaufentscheidung. Das war's für heute. Mensch, ist der Podcast heute lang geworden. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.